D-Radio Wissen 100.
Dass Kinder einen verändern, das weiß jeder, der selber welche hat oder frisch gebackene Eltern kennt. Da wird halt was anderes zum Wichtigsten im Leben. Da verschieben sich Prioritäten. Bei Stephen Dooley und seiner Frau Dustin haben zwei Kinder, die neu in ihr Leben kamen, aber nicht nur ein paar Prioritäten verschoben. Sie haben alles verändert. Er, weißer Cop, sie, weiße Lehrerin, leben im Bible Belt in einer Kleinstadt im Bundesstaat Arkansas. So klassische religiöse Amis. Ihre neuen Kinder führen dazu, dass eines der größten Probleme der USA mit all seinen Facetten auf einmal mittendrin ist in der Familie. Denn Stephen, der Cop, und seine Frau Dustin haben zwei schwarze Kinder adoptiert zu ihren beiden Leiblichen. Und man kann sich vorstellen, gerade jetzt, wo die News in den USA in erschreckender Regelmäßigkeit davon berichten, dass schwarze Jugendliche von weißen Cops erschossen werden, betrifft das auch das Familienleben der Dooleys. Rebecca Endler hat mit der Familie gesprochen.
Good evening and thank you for joining us. I'm Brian Chauver. A prayer vigil was held tonight in efforts to show love and solidarity in the city of Fort Smith. 5 News reporter Crystal Scherer was at the gathering and has the story.
Pray for compassion. Tell us that we have to have the courage to have compassion.
Eine Fernsehnachricht aus Fort Smith, Arkansas. Es ist Mitte Juli. Mehrheitlich schwarze Menschen haben sich hier versammelt. Sie beten für die jüngsten Opfer der Polizeigewalt in den USA. Alton Sterling, 37 Jahre alt, schwarz, erschossen von einem Polizisten in Baton Rouge, Louisiana, am 5. Juli 2016. Philando Castile, 32 Jahre alt, erschossen von einem Polizisten am 6. Juli in St. Anthony, Minnesota. Jessica Williams, 29 Jahre alt, erschossen von einem Polizisten am 19. Mai 2016 in San Francisco. Das sind nur einige der Namen. Es sollten diesen Sommer noch weitere Tote folgen. Die Menschen in den Fernsehnachrichten beten auch für Lauren Ahrens, Michael Kroll, Brent Thompson, Michael Smith und Patrick Samaripa. 5 Polizisten, die ein schwarzer Heckenschütze in Dallas, Texas, kurz zuvor erschossen hat. Arkansas liegt im Süden der USA. Der Bundesstaat grenzt im Westen an Texas, im Süden an Louisiana und im Osten an Mississippi. Diese Gegend nennt sich selbst stolz Buckle of the Bible Belt.
We need to know who our officers are. Our officers need to know who we are. Because we're just not a group of people. They're just not cops. And we're just not African Americans or any other minority group. We are all people in this community.
Die Kamera fängt eine Szene ein. Ein kräftiger weißer Cop albert ausgelassen mit einem schwarzen Jungen rum. Ein Moment, der dem Zuschauer ein warmes Gefühl gibt. Das Bild zeigt, hier ist die Welt noch irgendwie in Ordnung. Und woanders könnte sie das auch sein. Was die Reporter vor Ort nicht wissen und die Zuschauer auch nicht, der kräftige weiße Cop heißt Stephen Dooley und der schlaksige schwarze Junge ist sein Sohn, Bryce Dooley. Bryce ist 9 Jahre alt. Stephen und seine Frau Dustin haben ihn und seine kleine Schwester Avi vor 5 Jahren adoptiert.
Nobody requested me to be there, but I decided I was going to go. And once I decided I was going to go, I thought, well, I'll just go in uniform.
Meine Anwesenheit als Polizist war gar nicht erforderlich. Ich wollte einfach hin. Und dann fand ich, könnte ich auch genauso gut in Uniform gehen. Es gab im Prinzip 2 Gründe, nicht ganz uneigennützig. Ich will eine Beziehung zur schwarzen Community haben, für meine schwarzen und für meine weißen Kinder. Ich will, dass sie verstehen, wie wichtig Vielfalt ist. Aber es gab auch einen beruflichen Grund. Ich will ein Teil der Gemeinschaft sein, für die ich verantwortlich bin.
Tell people what to do and how to act.
Das ist Stephen. Ich kenne ihn und seine Frau Dustin seit 16 Jahren. Im Jahr 2000 war ich ein Jahr bei ihnen, als Austauschschülerin. Damals war er 27 und sie war 22. Und die beiden waren seit 5 Jahren verheiratet, was mir damals als 16-jährige Großstädterin völlig verrückt vorkam. Außerdem war da noch Anna Kate Dooley. Das war ihr Baby, bei meiner Ankunft gerade mal ein halbes Jahr alt. Gewohnt haben wir in Elmar, Arkansas. Ein Kaff bestehend aus Schnellbauhäusern mit Verandas und Pickup-Trucks in der Einfahrt, 2 Dutzend Drive-Thrus und mindestens ebenso vielen Kirchen. Alles sehr beschaulich, sehr amerikanisch und sehr weiß. Sechzehn Jahre sind eine lange Zeit. Ich bin schon lange kein Teenager mehr und Dustin und Stephen sind seit mittlerweile 21 Jahren verheiratet. Dank Facebook halten wir Kontakt. An Weihnachten, an Geburtstagen, bei den wichtigen Ereignissen im Leben der anderen sind wir dabei. Gefühlt zumindest. 14. Juni 2015.
Dieses Wochenende waren wir campen. Normalerweise sind unsere Kinder alt genug, um alleine zum Toilettenhäuschen zu gehen. Aber an diesem Wochenende hat jemand eine riesige Konföderiertenflagge neben dem Klohäuschen gehisst. Wir als Eltern.
Seit einiger Zeit bin ich auch dabei, wenn sie sich aufregen. Sie regen sich auf über die Ungerechtigkeit, die Schwarzen im eigenen Land widerfährt.
Aber ich sag euch eins: Wir riskieren nicht das Leben unserer Kinder, um das herauszufinden.
Heute sind wir zum ersten Mal zum Skypen verabredet. Ich will sie interviewen. Eine weiße Polizistenfamilie mit schwarzen Kindern.
Hallo!
Ich will wissen, wie es ihrer Familie geht, wie sie sich fühlen, was sie denken über die Ereignisse diesen Sommers. Die von Polizisten erschossenen Afroamerikaner, die toten Polizisten. Als ich sie anrufe, verabschieden sie gerade ihre französische Austauschtochter. Sie ist mittlerweile die fünfte Austauschschülerin, die bei den Dulis wohnt.
We've always wanted our children to know the world is bigger than Fort Smith, Arkansas.
Well, back then it was Alma, Arkansas.
Oh yeah, that's right. We did live in Alma.
The world is much bigger than Alma, Arkansas.
Dustin und Steven haben sich die Welt nach Hause geholt, in Form von Austauschschülern. Eine davon war ich. Meine Gastschwester von damals, Anna Kate, ist heute 16 Jahre alt. Und sie hat mittlerweile drei jüngere Geschwister. Barrett Dooley, 11, Bryce Dooley, 9 und Avi Dooley, 5. Vor 5 Jahren wurde aus ihnen eine Familie.
I mean, we just wanted more children. And so we had been trying to have another baby after Barrett was born for over 3 years.
Barrett ist das zweite leibliche Kind der Dooleys. Er kam 2005 zur Welt. Danach wünschten sich Dustin und Steven noch mehr Kinder. Und sie haben es auch 3 Jahre lang probiert. Als Barrett dann 5 war, haben sie die Hoffnung aufgegeben, noch ein weiteres leibliches Kind zu kriegen. Zu diesem Zeitpunkt sind sie 33 und 38 Jahre alt. Dustin und Steven entscheiden sich für Adoption. In den USA sind Adoptionen etwas geläufiger als bei uns hier in Deutschland. Und auch das ganze Prozedere ist weniger bürokratisch. Was am Ende gleich ist, es kommt ein neuer Mensch in die Familie. Die Dulis wissen, ihre Familie wird sich dadurch verändern. Aber sie nehmen diese Herausforderung an. Die meisten Amerikaner, die ein Kind adoptieren wollen, bevorzugen Babys. Am beliebtesten sind weiße Babys. Für ein weißes Kind sinkt erst mit 5 Jahren die Wahrscheinlichkeit, adoptiert zu werden. So mal zum Vergleich, beim schwarzen Kind sinkt diese Wahrscheinlichkeit schon ab dem 2. Lebensjahr. Ab diesem Zeitpunkt gilt ihre Akte als Special Need Case. Im Vorfeld der Adoption müssen die Dulis einige Entscheidungen treffen.
Wir nehmen jedes Kind zwischen 0 und 10, nicht älter als 10, denn Anna war zu dem Zeitpunkt 11 und sollte die Älteste bleiben. Geschlecht egal, ethnische Zugehörigkeit egal. Und wir nehmen alles von 1 bis 4 Kindern.
And we would take anywhere from 1 to 4 children. And the only other condition we sat on that was that if the child was a minority.
Unsere einzige Bedingung war die: Sollte es sich um ein nicht weißes Kind handeln, nehmen wir mindestens 2 Kinder auf. Wir wollten nicht ein einzelnes Kind einer Minderheit haben, denn wie sollst du wissen, dass du dazugehörst, wenn niemand am Tisch aussieht wie du?
When you sit at the dinner table and no one else looks like you.
Don't make your home out in the snow.
Genau wie bei einer Schwangerschaft vergehen bei den Dulis genau 9 Monate zwischen der Entscheidung zu adoptieren und der Ankunft ihrer Kinder.
August 1, 2011, I got a phone call that said, "Are you sitting down?" And I said, "No, but I will." And so I sat down and she said, "Your kids are coming home."
Den Adoptionsprozess meiner Gasteltern verfolge ich von Deutschland aus. Bei Facebook ploppen Nachrichten wie diese auf. 18. August 2011.
Gewöhnlich machen wir sonntags den Großeinkauf. Aber in Vorbereitung auf die Kinder morgen sind wir schon heute gegangen. Es sind nur 2 Kinder mehr, aber gefühlt habe ich 4-mal mehr eingekauft.
19. August 2011.
Sie sind hier! Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
I love you in the morning, in the afternoon.
Seit August 2011 sitzen 4 statt 2 Kinder am Tisch der Dulis. 2 weiße Kinder, Anna, Kate und Barrett, und 2 schwarze Kinder, Bryce und Avi, die übrigens auch Geschwister sind. Die Jungs, Bryce und Barrett, spielen gerne Football, die Mädchen, Anna, Kate und Avi, tanzen gerne. Eine weiße Mama, die Französisch- und Debattierlehrerin ist, und ein weißer Papa, der Polizist ist. Alle zusammen eine glückliche Transracial Patchwork-Familie.
Viele Menschen wollen glauben, dass wenn man ein Kind bei sich aufnimmt, ihm warme Milch gibt, einen Keks und eine Umarmung, dass dann alles gut werden wird. Aber so ist das nicht. Es ist ein harter Kampf in vielerlei Hinsicht. Es ist nicht immer leicht. Aber wir sind eine Familie und wir tun das, was eine Familie nun mal tut. Dass es nicht einfach werden würde, war klar. Ich selbst habe am eigenen Leib erfahren, wie engstirnig viele Menschen in den Südstaaten sind. Rednecks nennen sie sich selbst. Das sind Weiße, die Schwule hassen, die gegen Abtreibungen sind und Waffen lieben. Viele von ihnen leben noch immer in Elma und jubeln zurzeit Donald Trump zu. So zumindest kann ich das auf Facebook verfolgen. Schwarze gibt es hier kaum. Nach der Adoption von Bryce und Avi sind Dustin und Steven mit ihrer Familie umgezogen. Von Elma nach Fort Smith, einer anderen, etwas größeren Stadt. In ein Viertel, das, wie sie es selbst nennen, gemischter ist. Sie haben sich auch eine neue Kirchengemeinde gesucht, denn unter Southern Baptist gibt es solche und solche. Die Familie geht zweimal die Woche in den Gottesdienst, dann noch Bibelstunde und die Kinder sind alle in christlichen Jugendgruppen. Nach der Adoption von Bryce und Avi wollten sie eine Gemeinde finden, wo Schwarze und Weiße gemeinsam beten, feiern und füreinander da sind. Für viele US-Amerikaner, das gilt für Weiße wie für Schwarze, ist das nach wie vor alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Dass christliche Nächstenliebe selbst für bibeltreue Christen Auslegungssache ist, und dass sich meine Gasteltern in dieser Hinsicht in den letzten 15, 16 Jahren sehr verändert haben, zeigt das Beispiel der konföderierten Flagge. Das blaue Kreuz mit Sternen auf rotem Grund war das Zeichen der Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg. Damals, 1861 bis 65, wollten sich die Südstaaten von den Vereinigten Staaten abspalten, um die Sklaverei aufrechtzuerhalten. Diese Flagge, die für Menschenhandel, Ausbeutung und systematischen Rassismus steht, ist überall in den Südstaaten. In Vorgärten gehisst, auf T-Shirts. Ja, und vor 16 Jahren sogar als Aufkleber auf der Windschutzscheibe des Autos meiner Gasteltern. Heute die Eltern von zwei schwarzen Kindern.
I wish that we took a different approach to the way we deal with our history here in the South. Because it is hurtful and shameful and frustrating and a ton of other things.
You think you would have said these words 15 years ago?
No, I absolutely wouldn't have.
15 years ago, I had a Confederate flag on my four-wheeler sticker. I don't know if you remember that.
Yeah, I wasn't sure, but... yeah.
Dann zitiert Dustin die amerikanische Dichterin Maya Angelou. I did then what I knew best. When I knew better, I did better. Ich tat das, was ich konnte, und als ich es besser wusste, tat ich es besser. Um zu verstehen, wie aus den etwas unreflektierten, provinziellen Dulis von damals die politisch engagierten Dulis von heute wurden, muss ich ein weiteres Kapitel ihrer Geschichte aufschlagen. Das Kapitel heißt Hamza. Hamza ist ein pakistanischer Junge, der 2010 als Austauschschüler zu den Dulis gekommen ist. 2010, also mitten im Afghanistan-Krieg, in dem so viele Menschen wie noch nie gestorben sind. Zu dieser Zeit lebt auch Osama bin Laden noch und viele Amerikaner haben große anti-islamische Ressentiments. Zu dieser Zeit öffnen die Dulis ihre Tür für einen Muslim.
We decided to even go further outside of our comfort zone.
Wir wollten weiter aus unserer Komfortzone raus und jemanden aufnehmen, von dessen Kultur wir keine Ahnung hatten. Nach dem 11. September waren die anti-islamischen Stimmungen besonders groß. Und da begann unsere Reise, oder wie ich es nennen würde, wie wir Beziehungen zu anderen Menschen entwickelt haben. Es ist schwer, alle Muslime zu hassen, wenn man einen bei sich zu Hause aufgenommen hat und ihn wie einen Sohn liebt. Je mehr ich hörte, ich solle Angst vor Muslimen haben, desto mehr wollte ich sie kennenlernen und keine Angst haben. Genau zu dieser Zeit entscheiden sich Dustin und Steven auch für die Adoption ihrer schwarzen Kinder. Kontakt zur schwarzen Gemeinschaft haben die Dulis damals kaum, wie viele andere weiße Amerikaner übrigens auch nicht. Für viele von ihnen ist die afroamerikanische Community ein Paralleluniversum. Und das direkt vor der eigenen Haustür. Armut, ein niedriges Bildungsniveau, Drogenkriminalität, all das sind Dinge, die normalerweise weiße Amerikaner mit Schwarzen assoziieren.
And she wasn't even a super close friend. She was a casual acquaintance. And so we had to make some serious changes in our life to accommodate for what we didn't know.
Ich frage mich, wie geht das? Jahrzehntelang leben Menschen einfach nebeneinander her und haben kaum Berührungspunkte. Und auf einmal ist es ungeheuer wichtig zu wissen, wie die anderen ticken, was sie machen und wie sie es machen. Das Gelingen der eigenen Familie ist davon abhängig. Anfangs ist es sehr schwer. Dustin möchte mit schwarzen Müttern ins Gespräch kommen. Avis Haare sind ein gutes Thema dafür. Schwarze Frauen geben der jungen Mutter gerne Tipps, wie sie mit der Man ihrer Tochter fertig werden kann. Ist die anfängliche Zurückhaltung erstmal überwunden, finden sie schnell noch andere und wichtigere Themen. Beziehungen bilden sich und Freundschaften entstehen.
Steven and I are great parents. He's a great dad and I'm a great mom, but
Steven und ich sind tolle Eltern. Er ist ein toller Vater und ich bin eine tolle Mutter. Aber er ist ein weißer Vater und ich bin eine weiße Mutter. Bryce wird mal ein schwarzer Mann sein und Avi eine schwarze Frau. Ich weiß nicht, wie man das zu sein hat. Also brauchen wir Hilfe von anderen Menschen.
Zu den ganz normalen Herausforderungen des Alltags kommen auch noch die Ereignisse diesen Sommers hinzu. Die Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, der Rassismus von Donald Trump und die Black Lives Matter-Bewegung. Es gibt viele Stühle, zwischen denen eine Familie mit schwarzen Kids und einem weißen Polizisten Papa stehen kann.
Am Dienstag gab es in der Schule Ärger, weil Bryce einem anderen Kind eine Pokémon-Karte geklaut hat. Er hat sie eingesteckt und als er gefragt wurde, hat er gelogen. Sie haben also seine Taschen ausgeleert und da war sie. Und er war ein auf frischer Tat ertappter 9-jähriger Dieb. Das war der Tag, an dem der schwarze Mann in Tulsa erschossen wurde. Ich rege mich so auf, weil Bryce was angestellt hat und diese Männer erschossen wurden, ganz einfach, weil sie nicht sofort gehorcht haben. Und das wird irgendwann Bryce sein. Ich sehe das in ihm und das macht mir Angst.
And that's gonna be Bryce. I see that in him. It scares me.
Diese Angst teilt Dustin mit anderen Müttern schwarzer Söhne in den USA. Sie muss ihren Söhnen Bryce und Barrett, die gerade mal 15 Monate auseinander sind, beibringen, dass das Leben unfair ist, dass nicht immer, aber doch allzu häufig die Farbe ihrer Haut darüber entscheiden wird, ob sie einen Job, eine Wohnung oder einen Kredit bekommen, ob sie das erreichen, was sie sich wirklich wünschen. Eine beschissene Aufgabe für Eltern.
Seit 5 Jahren kämpfe ich gegen den Wunsch an, dass ich die Dinge, die ich gelernt habe, wieder vergessen möchte. Manchmal will ich den Kopf in den Sand stecken und so tun, als würden wir in einer postrassistischen Gesellschaft leben. Denn das ist genau das, was dir viele Weiße weismachen wollen. Wir haben kein Problem mit Rassismus in den USA. Ja, du hast kein Problem mit Rassismus in den USA, denn du bist in der Mehrheit.
Eine Einstellung, die wir Weißen hier in Europa auch ganz gerne vertreten. Auf Facebook sehe ich mir die Fotoalben der Dulis an. Schöne, glückliche Kinder in sehr ordentlichen Klamotten. Im Restaurant, beim Campen, Tanzen, in der Schule. Und dann lese ich diesen Post von Dustin. 31. Juli 2016.
Wollt ihr wissen, wie Rassismus 2016 aussieht? Wie ein weißer Mann, der herausfindet, dass ich schwarze Kinder habe und mich fragt, wenn ihre Kinder eine dumme Entscheidung treffen, geben sie dann ihnen die Schuld oder der Tatsache, dass sie die Nachkommen von Sklaven sind und einfach keine andere Wahl haben, als selbstzerstörerische dumme Entscheidungen zu treffen. Das ist ein direktes Zitat. Ich habe nichts geändert. Willkommen in meiner Welt. Meine Welt, in der Rassismus nicht existiert. So zumindest wollen es mir die Leute weismachen. Denkt dran, nur weil es euch nicht passiert, heißt es nicht, dass es nicht passiert. Das ist das weiße Privileg.
Die Dulis haben eine andere, sehr viel weiter gefasste Definition von Rassismus. Ich würde mich selbst niemals als Rassistin bezeichnen. Bei uns sind Rassisten Vollidioten, die Flüchtlingsunterkünfte anzünden und Phrasen wie völkische Unterwanderung in den Mund nehmen. Ganz sicher nicht Menschen wie Dustin und Steven.
Wir haben Bekannte, die behaupten, sie seien keine Rassisten, weil sie unsere Kinder lieben. Eine Sache, die mir sehr klar geworden ist, ist, du magst vielleicht meinen 9-jährigen Sohn, aber wenn er 21 ist und zu dir in den Aufzug steigt, dann klammerst du dich an deine Handtasche. Denn dann ist er nicht mehr süß, er wird nicht mehr harmlos sein, er wird nicht mehr der kleine schwarze Junge sein, der unter dem Schutz seiner weißen Mama steht. Er wird ein riesiger schwarzer Mann sein und du wirst Angst haben. Du liebst vielleicht meine Kinder, aber das macht dich nicht weniger rassistisch. Ich liebe meine Kinder und ich bin rassistisch.
Den Dulis geht es hier um etwas anderes, sehr viel Subtileres, um unsere Vorurteile. Meine Gasteltern sind in den letzten Jahren einsichtig geworden. Alle Menschen haben Vorurteile. Vorurteile sind ganz normal. Menschen sind voreingenommen, argwöhnisch anderen gegenüber. Niemand kann sich davon frei machen. Aber sich die eigenen Vorurteile bewusst machen und sie jeden Tag zu hinterfragen, das ist die innere Aufgabe, der sich Dustin und Steven stellen, Tag für Tag. Tägliche Konfrontation nennen sie das. Steven ist seit 20 Jahren Polizist. Seit 5 Jahren ist er Vater von schwarzen Kindern. Noch nie hat er in seiner Doppelrolle so schwer zu tragen wie diesen Sommer. Nach den Attentaten auf die Polizisten in Dallas, bei dem ein schwarzer Heckenschütze 5 Polizisten erschossen hat, nimmt es noch mal ganz andere Ausmaße an.
We're in a crowd of by far a majority white people and just person after person after person.
Wir arbeiten also als Polizisten auf diesem Konzert, mehrheitlich weißes Publikum. Und eine Person nach der anderen kommt auf uns zu, will uns die Hand schütteln, dankt uns für unsere Arbeit. Sie wollen uns unterstützen, schon klar, das ist auch nett, aber gleichzeitig kann ich es echt nur schwer schlucken, denn für mich hört sich das so an, als wollten sie sagen, danke, dass ihr die Schwarzen in Schach haltet. Es ist schwer zu schlucken, dass mein Wohl den Menschen am Herzen liegt, aber nicht das Wohl meiner Kinder.
Steven ist kein Typ, der große Reden schwingt. Im Gegenteil, meistens lässt er seine Frau reden. Und doch erzählt er von vielen Situationen täglich bei der Arbeit, die ihm zu schaffen machen. Ich habe diesen großen, bärartigen Mann noch nie so betroffen erlebt. Die ganze Familie leidet unter der angespannten Situation. Polizeigewalt gegen Schwarze, getötete Polizisten.
I stand in the gap and I do speak into a community that won't listen to black people.
Die Dulis wollen etwas bewegen, denn wenn sich nichts verändert, verläuft die Trennlinie einfach durch ihr eigenes Haus. Sie stecken mittendrin in dem gesellschaftlichen Konflikt. Darum posten sie so viel auf Facebook. Und sie bekommen auch sehr viel Feedback zu ihren Postings. Mal von ihren Schwarzen, aber auch von ihren weißen Freunden.
And I just don't have that luxury. My heart breaks no matter what happens.
Die Facebook-Postings von Dustin und Steven haben sich in den vergangenen 5 Jahren verändert. Statt putziger, knapper Statusberichte von einer Mutter lese ich inzwischen lange Texte über Ungerechtigkeit, über Ignoranz, über menschliches Versagen. Das hat mich am Anfang gewundert, denn diese flammenden Reden, die meine Gastmutter plötzlich geschwungen hat, waren seltsam. Sie war plötzlich die Botschafterin für die Rechte von Schwarzen. Und das, obwohl ich sie früher nicht als besonders politischen, geschweige denn engagierten Menschen wahrgenommen hatte. Ich fand das irgendwie vermessen. So als würde sie denken, sie könnte die Dinge treffender und eloquenter formulieren als die, um die es geht. Schwarze Menschen. So als bräuchten die sie. Während ich das denn zuhöre, wird mir klar, dass ich es bin, die vermessen ist. Jetzt verstehe ich. In erster Linie schreibt da eine Mutter. Eine Mutter, die die Lebensbedingungen für ihre Kinder verbessern möchte. Eine schwarze Frau schreibt etwas, es ist bloß eine wütende schwarze Frau. Eine weiße Frau schreibt etwas, es wird gelesen, ein Dialog entsteht. Das sind nicht meine Worte, sondern die Wahrnehmung vieler Schwarze, die sich einfach nicht gehört fühlen. Und darum greift Dustin zu ungewöhnlichen Maßnahmen. 12. Juli 2016.
In den vergangenen 24 Stunden habe ich häufiger gehört, ich verstehe nicht, worüber sich alle so aufregen. Warum sind schwarze Menschen so wütend? Also wenn du wütend bist, frustriert, verwirrt, verängstigt oder einfach nur wissen willst, worum es geht. Ich werde mich am Donnerstagabend um 6 in das Sweet Bay Café pflanzen, bis die zumachen. Falls du zufällig vorbeikommst und dich auf den Stuhl gegenüber setzt, verspreche ich dir, es ist ein sicherer Ort für all deine Fragen, Vorurteile und Bedenken. Ich verspreche dir, ich werde nicht urteilen. Du kannst mich nicht verletzen. Ich will dir helfen, wenn du Hilfe willst.
Es mag nur ein kleiner Anfang sein, aber es passiert etwas dort in Fort Smith, Arkansas. Steven hat sich als Polizist inzwischen einen Ruf als Freund der schwarzen Community gemacht. Und wenn Schwarze einen weißen Polizisten vertrauen können, warum sollten da nicht auch Weiße ein paar Schritte auf ihre Nachbarn zumachen?
Das ist auf jeden Fall außergewöhnlich, für schwarze Menschen einem weißen Polizisten zu vertrauen. Sie kommen auf mich zu oder fragen extra nach mir, wenn sie Unterstützung der Polizei brauchen. Häufig ist es so, dass ich mit meinen Auffassungen über die Menschen dann mit meinen Kollegen aneinander gerate. Aber das ist auch gut so. Und zwar in dem Sinne, als dass sich dann Gelegenheiten ergeben, zu reden und dass sie eine andere Meinung hören als ihre eigene. Aber klar, das ist ein schmaler Grat, auf dem ich mich da bewege.
It's a very difficult line to walk sometimes.
Wake up, little sparrow. Don't make your home out in the snow. Don't make your home out in the snow. Little bird, oh, don't you know your friends flew south many months ago. Your friends flew south many months ago. You're just a babe, you cannot fly, your wings won't spread against the sky. Your wings won't spread against the sky.
Rebecca Endler hat mit der Familie Dooley gesprochen für DRadio Wissen 100.
DRadio Wissen 100.